Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wissenschaft DRS 2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Am Mikrofon Katharina Boxler. Schön, dass Sie dabei sind. Heute verraten uns Wissenschaftler, wie sie die Fantasie von Laien nutzen, um in ihrem Forschungsgebiet weiterzukommen. Dann erfahren wir, warum ein Trip mit halluzinogenen Drogen depressiven Menschen auf die Beine hilft.
Wir sehen, dass gewisse Substanzen bei Depressionen eine Rolle spielen könnten, und zwar bei Patienten, die nicht ansprechen auf die normalen Medikamente, die wir heute haben. Und erste Daten zeigen auch, dass es in diese Richtung gehen könnte.
Im Frühling wurde es platt gemacht. Jetzt erobert die Natur das Hechtenloch zurück. In unserer Serie zum Renaturierungsprojekt an der ehemaligen Aare-Schlaufe im bernischen Rubigen halten wir Ausschau nach den ersten Einwanderern. Zuerst aber geht's um die Fantasie des Menschen und darum, wie Wissenschaftler diesen Ideenpool anzapfen, um ihre eigene Forschung voranzutreiben. Abgesehen haben sie es auf die Denklust und den Spieltrieb von Laien. Wissenschaft DRS 2 hat diesen Sommer Menschen porträtiert, die es ohne entsprechende akademische Ausbildung zum Experten gebracht haben und ihr jeweiliges Forschungsgebiet ein entscheidendes Stück weiterbringen. Eine neue Studie, veröffentlicht im Fachmagazin Nature, zeigt nun, dass Laien selbst bei extrem komplexen wissenschaftlichen Problemen besser sind als die Modelle der Wissenschaftler. Eiweißforscher der Universität Washington haben ihre Fragestellung in ein spannendes Computerspiel für Laien verpackt und ein unerwartetes Geschenk erhalten. Hören Sie den Beitrag von Pascal Bieber.
Here I'm losing points. Let's try this minimization. I don't know how it will work.
Das ist Eric Ajar, Forscher am Biozentrum der Universität Basel. Er spielt gerade das Computerspiel Fold It, zu Deutsch Falte es, Falte Eiweiße. Und das macht Eric Ajar. Statt am Computer auf Monster zu ballern oder einen Boliden auf einer Rennbahn zu steuern, faltet er farbige Modelle von Eiweißmolekülen. Das mag vorerst wenig spannend klingen, doch die weltweit über 50.000 Fold It-Spieler, die meistens sind Laien und nicht Profis wie Ajar, feiern gerade einen großen Erfolg. Sie haben beim Falten von Eiweißen die besten Algorithmen von Profi-Molekularbiologen geschlagen. Spielmitentwickler Firas Khatib ist begeistert. Doch fangen wir von vorne an. Warum eigentlich dieses Eiweiß-Origami? Eiweiße oder Proteine sind die Bausteine und auch die Werkzeuge unseres Körpers. Keine körperliche oder geistige Aktivität kommt ohne Eiweiße aus. Aber um diese Eiweiße wirklich zu verstehen, muss man wissen, wie sie gefaltet sind, erklärt Thorsten Schwede, Professor für strukturelle Bioinformatik am Biozentrum der Universität Basel.
In der Natur wird ein Eiweiß hergestellt als ein lineares Molekül. Man kann sich das wie ein Spaghetti oder wie einen Faden vorstellen, der dann alleine spontan sich in eine ganz definierte dreidimensionale Struktur bildet.
Diese ganz definierte dreidimensionale Struktur ist jene, die am wenigsten Energie verbraucht. Was die Natur quasi intuitiv innerhalb Sekunden faltet, stellt aber die Forscher vor große Rätsel. Stück für Stück müssen sie die Eiweißmoleküle drehen und wenden, immer auf der Suche nach einer Anordnung, die energetisch günstiger ist als die vorhergehende. Das Problem, sogar für ein sehr kleines Eiweißmolekül gibt es extrem viele Möglichkeiten, wie es gefaltet sein könnte, sagt Thorsten Schwede.
Wenn Sie jede Sekunde einen davon ausprobieren, dann kommen Sie bis zum Ende des Universums nicht durch, um alle Möglichkeiten auszuprobieren, die es gibt.
Deshalb werden gewöhnlich Computer auf die Lösung solcher Faltungsrätsel angesetzt. Aber auch die stehen an, weil die Berechnung Unmengen an Rechenleistung braucht. Deshalb haben Wissenschaftler das Projekt Rosetta at Home ins Leben gerufen. Wie auch in anderen solchen At-Home-Projekten können Menschen auf der ganzen Welt ihre Computerleistung online für die Forschung zur Verfügung stellen. Hier für die Eiweißforschung. Als kleines Dankeschön erscheint während dieser Zeit ein Bildschirmschoner mit sukzessiv besser gefalteten Eiweißmolekülen. Nun bekamen aber die Forscher von Rosetta at Home immer öfter Zuschriften von Leuten, die sagten, ich sehe da auf dem Bildschirm einen Fehler oder an diesem Teil des Moleküls müsste man drehen. Die Menschen sahen, wofür der Computer trotz Vernetzung blind war.
Computerprogramme sind sehr gut im Bergablaufen. Energie minimieren und in den nächsten lokalen Minimum landen, das können die viel besser als wir Menschen. Aber wo sie sich etwas schwer tun, ist eine größere gesteuerte Bewegung einzuführen mit einer Hypothese.
Ideen haben und diese ohne Rücksicht auf momentane Verluste verfolgen, genau darin sind Menschen sehr gut. Deshalb entwickelte das Rosetta at Home Team ein Computerspiel für Laien. Foldit eben.
Ich glaube, der Hauptbeitrag der Laien ist, dass sie neue Blickwinkel auf das Problem finden.
Und damit nun Höchstleistungen erbracht haben, nämlich manche Eiweißfaltungen besser gelöst zu haben als die mächtigen Algorithmen der Forscher. Dazu werden sie durch den Wettbewerb im Computerspiel animiert. Es gibt für jede erfolgreiche Faltung Punkte und auf der Webseite von Foldit steht die Rangliste der besten Spiele, wie in einem anderen Online-Spiel auch. Und das zieht, sagt Spielmitentwickler Faris Khatib. Die Spieler, die seien nämlich unglaublich kompetitiv.
They're very, very highly competitive. But you get this very cooperative aspect. So within a group you can have.
Aber auch die Zusammenarbeit sei wichtig. Es gebe Gruppen, die hätten eine richtige Arbeitsteilung eingerichtet, wie in einem richtigen Sportteam. Eric Ajar vom Biozentrum arbeitet zwar lieber alleine, aber auch so könne Foldit süchtig machen, sagt er, während er rasend schnell Eiweißstücke hin und her faltet.
So here I'm gonna change it to an arginine and I gain some points. This game is a bit addictive.
Wenn Laien und Computer zusammenfinden, profitiert die Wissenschaft. Pascal Bieber berichtete über eine ungewöhnliche, aber vielversprechende Strategie in der Forschung. Um eine einst vielversprechende, unterdessen aber in Verruf geratene Strategie der Pharmakologie geht's in unserem nächsten Beitrag. In den 50er und 60er Jahren experimentierten Psychopharmakologen mit halluzinogenen Drogen und setzten LSD als ergänzendes Element in der Psychotherapie ein. Doch die LSD-Exzesse der Hippies brachten den Wirkstoff in Verruf und Ende der 60er auf die schwarze Liste der verbotenen Substanzen. LSD ging als therapeutisches Mittel vergessen. Doch jetzt, 40 Jahre später, regt sich neues Interesse. Christian Heuss berichtet.
Es gibt wohl keine chemische Substanz, die so in die Popkultur eingegangen ist wie LSD. Die Beatles oder The Grateful Dead haben sich von den intensiven Sinneswelten eines LSD-Trips genauso inspirieren lassen, wie zum Beispiel die Schriftsteller Aldous Huxley und Ernst Jünger. Auf der Suche nach einem Herz-Kreislauf-Medikament entdeckte der Sondochemiker Albert Hofmann 1943 die halluzinogene Wirkung der Substanz LSD. Eine Wirkung, die nicht nur sein Leben, sondern das einer ganzen Generation verändern sollte.
LSD macht nichts anderes, als dass es Sinnesempfindungen verstärkt und empfindlich macht.
Albert Hofmann anlässlich seines 100. Geburtstags im Jahre 2006 in seinem letzten Radiointerview.
Sie können das vergleichen mit einem, der nicht mehr gut gehört. Und jetzt kommt ein Stoff, der die Pforten der Wahrnehmung öffnet wird. Und da sehen wir mehr.
In der psychotherapeutischen Behandlung der 50er und 60er Jahre zieht LSD ein, zum Beispiel zur Verarbeitung traumatischer Erlebnisse. Dann entdecken die Hippies die bunten LSD-Farben. LSD wird zur Protest- und Partydroge der Flower Power-Bewegung in den 60ern und der Harvard-Psychiater Timothy Leary ruft zum kollektiven LSD-Trip und macht sich so zum Staatsfeind der Vereinigten Staaten.
Turn on, tune in, drop out.
Das konservative amerikanische Establishment setzt LSD auf den Index der verbotenen Drogen und in der Folge zieht die Basler Pharmafirma Sondo, bemüht um ein sauberes Image, LSD auch als Medikament vom Markt. Und dadurch kommt auch die medizinische Forschung weitgehend zum Erliegen.
Es wurde schwierig, mit diesen Substanzen zu forschen. Es brauchte Sonderbewilligungen, einen riesen Aufwand und viele scheuten, diesen Schritt zu gehen.
Der Neurobiologe und Psychiater Franz Vollenweider von der Psychiatrischen Uniklinik Zürich ist einer der wenigen, die heute wieder moderne Forschung mit halluzinogenen Substanzen wie LSD oder Psilocybin betreiben. Ende der 60er Jahre gab es, so Franz Vollenweider in seiner diese Woche erschienenen Studie, bereits über 1000 klinische Studien zur psychotherapeutischen Wirkung halluzinogener Substanzen wie LSD oder Psilocybin. Sie zeigten teilweise vielversprechende Effekte bei schweren Depressionen, Angstzuständen oder Alkoholsucht. Doch einerseits ging ein Großteil dieses Wissens in den letzten 40 Jahren weitgehend vergessen, andererseits genügen viele dieser Studien nicht mehr den heutigen Standards der Medizin.
Die Studien, die zu Ende der 70er Jahre gemacht wurden, waren die ersten kontrollierten Studien, gibt es leider sehr wenige. Die zeigten, dass bei bestimmten Patienten Psychotherapie kombiniert mit solchen Substanzen den psychotherapeutischen Prozess verstärken konnten, unterstützen und vielleicht auch abkürzen etwas.
Besonders bei Angstzuständen, Zwangsstörungen und schwierig zu behandelnden Depressionen scheint diese sogenannte psycholytische Therapie erfolgsversprechend. Das zeigen die Studien aus dieser Zeit. Die neueren Forschungsarbeiten von Franz Vollenweider und anderen zeigen nun, wie halluzinogene Substanzen auf das Gehirn einwirken.
Also neu ist, dass man heute viel genauer weiß, wie die eingreifen in die Chemie des Gehirns und welche Funktionen verändert werden.
Bildgebende Verfahren zeigen, welche Stoffwechselvorgänge im Gehirn durch halluzinogene Substanzen verändert werden und wo im Gehirn diese Substanzen wirken. So ist heute klar, dass Psilocybin oder LSD nicht nur direkt auf den Botenstoff Serotonin einwirken, der Gefühlszustände reguliert, sondern auch den Glutamathaushalt im Gehirn beeinflussen. Und diese Beobachtung lässt speziell auch für die Therapieanwendung hoffen.
Wir sehen, dass bestimmte Depressionen vergesellschaftet sind mit einem Mangel an Glutamat. Und das Interessante ist, dass eben gerade zum Beispiel Psilocybin den Glutamathaushalt eine Art normalisiert. Und das wäre so ein Testcase zum Schauen, wirkt nun Psilocybin bei diesen Patienten, die an einem Glutamatmangel leiden.
Insbesondere darum, weil Depressionen aufgrund von Glutamatmangel bisher medikamentös sehr schwierig zu behandeln sind. Zusätzlich scheinen halluzinogene Substanzen auch einen Einfluss auf die Formbarkeit, auf die Plastizität des Gehirns zu haben. Unter Einfluss halluzinogener Substanzen werden Nervenverbindungen aufgeweicht, kommen so in einen Lernzustand. Ein Zustand, in dem einfacher neue Verbindungen geschaffen und alte abgebaut werden können. Eine gute Voraussetzung für eine Psychotherapie, sagt Franz Vollenweider.
Sie unterstützen dann Prozesse, die wichtig sein können beim Lernen. Und Psychotherapie ist auch ein Umlernen. Und daher auch die Kombination von Psychotherapie und Substanz.
Jetzt gelte es in klinischen Versuchen unter anderem die Effizienz und die Wirksamkeit niederdosierter halluzinogener Substanzen in Kombination mit einer Psychotherapie im Vergleich mit modernen Psychopharmaka zu prüfen. Franz Vollenweider.
Mit modernsten psychotherapeutischen Verfahren kombiniert muss man eigentlich zeigen, dass bei bestimmten Indikationen diese Substanzen auch effektiv sind und wirken. Das braucht es natürlich noch.
Franz Vollenweider plant derzeit eine erste klinische Studie mit depressiven Patienten. Und auch anderswo sind Studien in Vorbereitung. Erst wenn in einigen Jahren konkrete Resultate vorliegen, wird sich beurteilen lassen, ob LSD oder Psilocybin je wieder den Weg in die medizinische Behandlung zurückfinden werden.
Mit halluzinogenen Substanzen gegen die Depression. Ein verdrängter Ansatz erlebt in der Forschung ein Revival. Das war ein Bericht von Christian Heuss. Manche Dinge scheinen so einfach und sind es doch gar nicht. Dazu gehören viele Phänomene des Alltags, die zu erklären eine Menge Grips erfordert. Stanislav Smirnov ist einer, der das kann. Der Mathematiker von der Universität Genf wurde dafür am Freitag mit der renommierten Fields-Medaille belohnt. Diese höchste Auszeichnung, eine Art Nobelpreis der Mathematik, wird alle 4 Jahre an Forscher unter 40 vergeben. Stanislav Smirnov erhält die Fields-Medaille für seine Arbeiten im Bereich der mathematischen Physik, einer hochgradig theoretischen Wissenschaft, die sich aber mit äußerst praktischen Problemen befasst. So hat Smirnov berechnet, nach welchen Gesetzmäßigkeiten Wasser durch den Erdboden sickert. Und nun zu weiteren Nachrichten der Woche aus der Welt der Forschung, zusammengetragen von Anita von Mont. Anita von Mond, Sie haben einen Terminkalender vor sich und den 21. August rot markiert. Overshoot Day haben Sie sich da notiert. Wir schießen da übers Ziel hinaus, Anita von Mond.
Wir alle. Wir brauchen laufend mehr Ressourcen, als die Natur wieder regenerieren kann. Und der Overshoot Day zeigt an, wenn man ein Kalenderjahr als Zeitmaß nimmt, ab welchem Tag im Jahr diese kritische Limite jeweils überschritten ist. Im Jahr 2010 ist das eben der 21. August. Das heißt, ab diesem Wochenende holen wir zum Beispiel mehr Fische aus den Ozeanen, als dort durch natürliche Vermehrung bis Ende Jahr wieder heranwachsen. Wir verhalten uns also, ökonomisch gesagt, wie jemand, der sein ganzes Jahreseinkommen bereits Ende August verpulvert hat und die letzten 4 Monate die Ersparnisse plündert.
Wie groß sind denn diese Ersparnisse der Natur?
Gute Frage. Wie lange es geht, bis die Ökosysteme gänzlich zusammenbrechen, das weiß natürlich niemand genau. Das weiß auch Global Footprint Network nicht. Das ist die Umweltorganisation, die den Overshoot Day jedes Jahr ausruft. Doch schaut man sich ihre Kalenderrechnungen an, sieht man, dass die Menschen bis in die frühen 80er Jahre etwa so viele Ressourcen brauchten, wie die Natur wieder bereitstellt. Der Overshoot Day war damals also am 31. Dezember. Seither rückt dieser Tag von Jahr zu Jahr weiter nach vorn im Kalender. Letztes Jahr war er noch am 29. September, also mehr als einen Monat später als jetzt. Zwar erklärt sich dieser Sprung auch mit neuesten, genaueren Berechnungsdaten. Wenn es in diesem Tempo aber weitergeht, sind wir in etwa 8 Jahren beim Tag Null. Also am Tag, an dem die Natur kein Kapital mehr hat und nur noch genau das hergeben kann, was sie reproduzieren kann. Es werden dann kaum die letzten Tage der Menschheit anbrechen, aber es wird sicher ungemütlich.
Na, dann hoffen wir mal, dass es hier bei uns auf der Erde nicht bald so aussieht wie auf dem Mond. Der hat ja offensichtlich auch so seine Probleme.
Genau, der Mond schrumpft nämlich. Das berichtet die Zeitschrift Science diese Woche. Die Kamera der Mondsonde Lunar Reconnaissance Orbiter hat auf der Mondoberfläche 14 große und bisher unbekannte Verwerfungen aufgezeigt, die den Schrumpfungsprozess belegen. Man muss sich diese Verwerfungen vorstellen wie Falten, die ein Stoff wirft, wenn man ihn zusammenschiebt. Und schrumpfen tue der Mond, vermuten die Forscher, weil er sich im Innern abkühle.
Dann kommen wir noch zu einem ganz anderen Thema. Traumatische Erlebnisse sind vererbbar, melden Forscher aus Zürich. Was hat es damit auf sich?
Hirnforscher der Universität und ETH Zürich haben nachgewiesen, dass Mäuse, wenn sie gestresst sind, die gleichen Verhaltensauffälligkeiten entwickeln wie Menschen. Und das ist das Interessante, sie haben auch gezeigt, dass die Mäuse dieses Verhalten vererben. Konkret haben die Forscher junge Mäuse nach der Geburt mehrmals von ihren Müttern getrennt. Sie haben also eine Situation simuliert, wie sie beispielsweise für Kindsvernachlässigung typisch ist. Als erwachsene Tiere waren die traumatisierten Mäuse dann schneller aggressiv und apathisch. Diese Verhaltensstörungen vererbten sie später an ihre Nachkommen, und zwar bis in die 3. Nachfolgegeneration, haben die Forscher nun gezeigt. Und sie haben auch gezeigt, wie der Stress das Erbgut beeinflusst. Er führt nämlich dazu, dass bestimmte Gene chemisch verändert werden. So können die Veränderungen an die Nachkommen weitergehen.
Das war Anita von Mond mit den Nachrichten der Woche. Sie hören Wissenschaft RS2, das Magazin, wo Neugier genügt. 2010 ist das internationale Jahr der Biodiversität. Ein Jahr, in dem die bedrohte Vielfalt von Arten, Genen und Lebensgemeinschaften in der Natur besondere Beachtung findet. Für uns ist dieses Jahr Anlass, einmal genauer hinzuschauen, wie Biodiversität eigentlich entsteht. Wie Pflanzen und Tiere zusammenfinden und Landschaften beleben. In loser Folge begleiten wir deshalb ein Renaturierungsprojekt. Das Hechtenloch im Berner Aretal. Die 5 Hektar gehörten früher zum Schwemmland der Aare. Heute sind sie durch die Autobahn vom Fluss getrennt. Vor einem Jahr noch wurde das Hechtenloch intensiv landwirtschaftlich genutzt. Nun soll es wieder Lebensraum werden für bedrohte Tiere und Pflanzen. Ein Bagger hat die oberste überdüngte Erdschicht abgetragen und mehrere kleine und größere Mulden gegraben als Raum für Grundwasserteiche. Im Mai haben wir das Projekt hier in der Sendung vorgestellt und uns gefragt, ob die im Boden schlummernden Samen im Sommer wohl keimen, ob die wuchernden Goldruten bezwungen und die Hunde angeleint sind. Die Antworten hören Sie in der Reportage von Doris Ruten.
An einem Tag Anfang Juli. Der Ornithologe Carl-Antonio Balzari ist mit dem Fernrohr unterwegs. Es sind nicht die über 20 Graureihe, die ihn interessieren. Er versucht wiederzufinden, was er vor einer Woche hier im Hechtenloch entdeckt hat.
Auf dieser neuen Fläche hier habe ich letzte Woche ein paar Flussregenpfeifer gesichtet mit Jungen. Ja, jetzt hört man einen Altvogel warnen. Natürlich nicht wegen dem Helikopter.
Sondern?
Wahrscheinlich kam da ein Graureiher zu nahe. Ah, dort hinten am Ufer bewegt sich was. Ja, das ist einer der Jungvögel.
4 junge Flussregenpfeifer sind im Hechtenloch aus dem Ei geschlüpft. Und mindestens 2 davon haben die kritische Jugendzeit dann auch überstanden und sind Flücke geworden. Der Flussregenpfeifer ist ein kleiner, braun-schwarz-weißer, äußerst gut getarnter Vogel, der am Boden brütet. Er steht auf der roten Liste, ist also gefährdet. Es gibt in der Schweiz nur etwa 100 Brutpaare.
Normalerweise besiedelt er vor allem Sand- und Kiesflächen an natürlichen Flussufern. Und solche Lebensräume gibt es bei uns fast nicht mehr. Zumindest im Mittelland, wo überhaupt Flussregenpfeifer ein Auskommen finden zum Brüten, sind mehrheitlich in Kiesgruben.
Kiesgruben oder eben jetzt diese renaturierte Fläche im Hechtenloch als Ersatzstandort für den ursprünglichen Lebensraum. Natürliche Flussufer sind rar geworden und wo es sie noch gibt, da hat sie der Freizeitbetrieb erobert. Denn zum Sonnenbaden, Bräteln und Spielen sind sie attraktiv. Dass der Flussregenpfeifer im Hechtenloch erfolgreich gebrütet hat, das spricht dafür, dass Biker, Hündler, Spaziergängerinnen die Hinweistafeln beachten und das Gebiet respektieren. Für den Ornithologen Carl-Antonio Balzari ist diese Brut ein Erfolg.
Das hat mich natürlich sehr gefreut. Also das finde ich natürlich super, dass diese Art jetzt dank unseren Bemühungen einen Lebensraum gefunden hat, hier im Aretal.
Auch andere Vogelarten haben das Gebiet bereits entdeckt. Zugvögel wie der Waldwasserläufer, der Rot- und der Grünschenkel machen hier Rast auf der Durchreise. Aufmerksame Naturbeobachter haben außerdem Fuchs, Feldhase und Nagespuren des Bibers sichten können. Ein paar Tage später fährt ein Traktor auf. Das Gebiet wird geeggt, das heißt, es wird ausgeebnet, damit man später maschinell mähen kann.
Also ich bin jetzt mal so drüber und jetzt gehe ich noch von so, ja. Und sonst kann ich dann noch mit drüber.
Ja, ich sage dir einfach jetzt nachher und sage dir, wo das noch etwas wäre.
Ja, sonst kannst du auf den Traktor.
Oder komme ich hoch, ja.
Am Steuer des Traktors sitzt Bauer Andreas Wiesbrot, angeleitet vom Biologen Marc Rossi, dem Leiter des Hechtenloch-Projekts. Andreas Wiesbrot ist dem Projekt zu Beginn mit Skepsis begegnet.
Ich war skeptisch, weil ich im ersten Moment unter Naturschutz etwas anderes verstanden habe. Ich habe verstanden, dass man einen Teil der Natur überlässt und nicht mit massiven Eingriffen, sprich hier Tausende von Kubikmeter Humus abzuführen. Ja, es ist ein rechter Aufwand.
Eine Blumenwiese hätte ihm vielleicht vorgeschwebt, sagt er. Doch inzwischen sieht er ein, warum dieser Aufwand nötig war, um den ehemaligen Acker in ein Feuchtgebiet zurückzuverwandeln. Und er hat sich auch damit abgefunden, dass hier nichts mehr produziert wird, nicht einmal Ökoheu.
Ich glaube, dass solche schlechte Standorte genutzt werden sollten für den Naturschutz. Ich glaube, das hat sich schon die letzten Jahre nicht mehr gelohnt, hier Ackerbau zu betreiben. Und wenn eine gewisse Fläche der Natur zurückgegeben werden muss, dann ist es sicher sinnvoll, solches Land zu opfern als bestes Kulturland.
Auf dem feuchten und für die Landwirtschaft nicht wirklich geeigneten Stück Boden soll mit der Zeit eine artenreiche sogenannte Pfeifengraswiese entstehen, mit wilden Orchideen und anderen seltenen Arten. Doch davon ist noch nicht viel zu sehen. Der Boden liegt zwar nicht mehr so kahl da wie im Frühling, doch es wächst, was der Wind herweht oder was noch im Boden steckt. Biologe Marc Rosse entdeckt Erwünschtes und weniger Erwünschtes.
Hier hat es Ahorne, Bergahorne, weil am Rande dieses Gebietes halt diese schöne Allee steht und diese Allee sammt auf die Fläche ab. Das wird man durch das Mähen in den Griff bekommen müssen.
Denn Bäume und Sträucher wie die Ahorne oder die Weiden würden die Fläche verbuschen lassen und den seltenen Pflanzen den Lebensraum streitig machen. Andere unerwünschte Pflanzen, wie das kanadische Berufkraut, reißt Rosse im Vorbeigehen gleich von Hand aus.
Das blüht noch nicht und wenn es dann blüht und versamt, wird es sehr üppig diese Fläche mit seinen Samen eindecken. Und das möchte ich doch verhindern, wenn ich es gerade so kann.
Denn dieses Berufkraut ist ein Neophyt, eine Pflanzenart, die ursprünglich nicht hier heimisch war. Doch am meisten fürchtet Rosse die kanadische Goldrute. Auch sie, ein Neophyt, eine invasive Pflanze, die sich innerhalb kürzester Zeit ausbreitet und alles andere verdrängt. Sie ist bisher nur an einem einzigen Standort am Rande des Gebiets aufgetaucht.
Das ist mal ein erster Erfolg dessen, was wir jetzt seit 10 Jahren gemacht haben, nämlich in der Umgebung des Hechtenloches sämtliche Goldrutenbestände bekämpft. Also Goldruten haben wir nicht, ich hoffe, das bleibe so. Und was jetzt kommt und was da halt überall blüht, das ist das, was man so erwarten muss, wenn man eine solche Fläche anlegt.
Das heißt, es wachsen auch viele Arten, die zwar nicht besonders problematisch sind, die aber auch nicht zu den typischen Feuchtgebietsarten gehören, die man sich für hier wünscht. Freude hingegen hat der Biologe an einem zierlichen, rosaroten Pflänzchen, dessen Samen im Boden geschlummert haben muss von früher her, möglicherweise während mehrerer Jahrzehnte. Eine kleine, willkommene Überraschung.
Das ist das kleine Tausendgüldenkraut. Das ist eine Pflanze, die in dieser Umgebung eigentlich nicht gefunden wird, aber sie war offenbar noch von früheren Epochen im Boden und wurde jetzt durch das Abtragen des Oberbodens quasi als Samen geweckt.
Das kleine Tausendgüldenkraut ist eine rote Listeart, ebenso wie der Schweizer Alant, der auch bereits Fuß gefasst hat im Hechtenloch. Damit diese und andere seltene Pflanzen nicht verdrängt werden von stärkeren Allerweltsarten, braucht es gezielte Pflegemaßnahmen. Früher sorgte die Aare mit ihren Hochwassern immer wieder für natürlichen Kahlschlag und neue, offene Lebensräume. Heute muss das im Hechtenloch die Mähmaschine besorgen.
Renaturierung mit technischer Hilfe. Sie hörten eine Reportage von Doris Ruten. Wir bleiben dran und berichten in diesem Jahr, dem Jahr der Biodiversität, in loser Folge, wie sich das Renaturierungsprojekt im ehemaligen Aare-Schwemmland entwickelt. Ob weitere botanische oder zoologische Überraschungen auftauchen, ob Schilf die Teiche überwuchert, ob der Motor mehr stecken bleibt. Das erfahren Sie in einigen Wochen hier bei Wissenschaft Tieres 2. Die nächste Ausgabe des Magazins für Naturwissenschaft, Medizin und Technik erwartet Sie aber schon nächste Woche. Diese Sendung können Sie im Internet nachhören und dort auch als Podcast abonnieren unter wissenschaft.drs.ch. Redaktion dieser Ausgabe Pascal Bieber, Moderation Katharina Boxler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.